Man könnte schon meinen, dass wir gerade mitten in einer Predigtserie wären mit dem Titel Meine kleine süße Farm. Vor 2 Wochen hatten wir die Schafe, letzte Woche an Palmsonntag dann den Esel und Karfreitag und Gründonnerstag klassischerweise so das Osterlamm, Jesus, das Lamm, das ans Kreuz geht und geschlachtet wird. Und heute kommen jetzt auch noch die Osterhasen dazu, die Küken kommen dazu, natürlich die Hühnereier. Ich habe euch jetzt mitgebracht hier. Hühnerei dabei. Das kann also schon sehr gut als Urlaub auf dem Bauernhof durchgehen. Wie und warum der Osterhase in unsere deutsche Ostertradition Einzug gehalten hat, das ist nicht so wirklich geklärt. Gibt da viele verschiedene Vermutungen, aber tatsächlich keine belegbaren Erklärungen. Der Osterhase war auch lange Zeit gar nicht der Einzige. Der hatte große Konkurrenz. Weiß nicht, ob ihr es wisst, in großen Teilen von Deutschland hat der Fuchs die Eier gebracht. In der Schweiz war es der Kuckuck, in Thüringen sogar der Storch. Mittlerweile hat sich der Osterhase aber als Monopolist durchgesetzt und ist der Einzige. Ganz anders sieht es aber bei den Eiern aus. Beim Osterhasen, wie gesagt, weiß man überhaupt nicht, was der mit Ostern zu tun hat, mit der eigentlichen Ostergeschichte. Aber bei den Eiern ist es tatsächlich so, dass sie alles mit Ostern zu tun haben. Wer weiß von euch, kurz die Hand heben, was das Osterei eigentlich mit Ostern zu tun hat? Okay, das sind nicht viele. Ich freue mich, dass ich da bei euch heute eine kleine Wissenslücke schließen darf. War bei mir aber auch so, die Woche, als ich das gelesen habe, war es tatsächlich eine kleine Überraschung für mich. Ich dachte auch, dass einfach die Produktdesigner von Milka, von Lindt sich gedacht haben, naja, Ostereier ist halt viel einfacher in Schokolade zu gießen, als jetzt ein leeres Grab. Ja, das ist irgendwie ein bisschen, wie sollte man das machen? Also haben sie Osterhasen genommen, Ostereier genommen, kann man halt gut machen. Aber nee, tatsächlich ist es so, dass schon in den ersten Jahrhunderten armenische Christen sich gegenseitig zum Osterfest Eier geschenkt haben. Nicht, weil die Blumenläden geschlossen hatten, sondern weil tatsächlich sie das Ei als Symbol für den Neuanfang, als Symbol für neues Leben, für die Auferstehung Jesu Christi genommen haben. Und in der Ostkirche war es dann tatsächlich so, dass die Eier dann auch sehr früh schon rot gefärbt wurden. Das ist also die klassische Eierfarbe. Und das deutet tatsächlich dann eben auch auf das Blut Jesu Christi hin, was er am Kreuz vergossen hat und dann aber auferstanden ist. Ein Ei sieht ja von außen tatsächlich erstmal kalt und tot aus. Ist auch ziemlich kalt, mein Ei hier. Und wenn du es im Laden kaufst, dann willst du das auch. Du willst, dass das Ei kalt und tot ist und nicht, dass da irgendwas drin ist, vermute ich zumindest mal. Und genauso wie das Ei von außen kalt und tot aussieht, sieht eben auch das Grab und der Leichnam Jesu kalt und tot aus. Die Jünger hatten wirklich gedacht, da ist jetzt Ende. Die saßen da in Trauer, in Schmerz, in Verwirrung, in Verzweiflung, vielleicht sogar in Hoffnungslosigkeit. Alles scheint verloren, alles scheint düster, alles scheint kaputt, kalt und tot. Und dann die Überraschung. Das Ei ist nicht kalt und tot, sondern da ist Leben drin. Das Grab ist nicht kalt und tot, sondern da ist Leben drin. Es ist ein Überraschungsei. Hier ist wirklich Leben drin. Das ist wirklich ein Überraschungsei, wie das Küken schlüpft aus diesem Ei und die Schale aufbricht, so ist Jesus aus dem Grab gekommen. Ein Merkspruch aus der Kirche von damals, wie der Vogel aus dem Ei gekrochen, hat Jesus das Grab zerbrochen. Könnt ihr euch aufschreiben, nächstes Mal. Wie der Vogel aus dem Ei gekrochen, hat Jesus das Grab zerbrochen. Die kalte Schale fällt ab und plötzlich ist da neues Leben. Ein Überraschungsei und deshalb auch Titel meiner Predigt heute. Leider geht mein Presenter nicht. Lukas, kannst du einmal weiterschalten? Okay, jetzt geht's auch. Lauter Überraschungseier. Titel meiner Predigt heute. Worum geht's? Ich habe euch mitgebracht 3 Punkte, über die ich sprechen möchte. Der erste Punkt, Überraschungsei Nummer 1. Verrate ich natürlich nicht, was dahinter steckt. Ist ja eine Überraschung. Aber Überraschungsei Nummer 2, der zweite Punkt, verrate ich euch auch nicht. Und der dritte Punkt, Überraschungseier für alle. Ah, Andreas klatscht schon, aber vielleicht muss ich euch nachher enttäuschen. Mal gucken. Ich habe hier nur 3. Ne? Also okay, na, vielleicht ist da oder da, vielleicht sind da noch welche. Mal gucken. Also machen wir zuerst mal das Überraschungsei Nummer 1 auf. muss ich das Richtige erwischen. So. Ein Pastor hat einen Mann getroffen. Und dieser Mann hatte, wahre Geschichte, von Ostern gar keine Ahnung. Er hatte nicht mal von Jesus Ahnung, er kannte die Bibel nicht, er hat Jesus noch nie gehört. Und der Pastor hat es dann herausgefunden, dass dieser Mann so gar keine Ahnung hatte und er hat sich mit ihm getroffen, sehr regelmäßig, und hat ihm alles über Jesus erzählt. Die haben sich immer wieder getroffen und er hat ihm erzählt, wie Jesus geboren wurde, wie er dann sich, als er groß geworden ist, die Jünger geschnappt hat, wie er ums Herz gezogen ist in Israel, wie er Wunder getan hat, wie er Kranke geheilt hat, wie er Dämonen ausgetrieben hat, wie Jesus Wasser in Wein verwandelt hat, all diese Geschichten, wie Jesus übers Wasser gelaufen ist und wie er gepredigt hat vom Reich Gottes. Hat er ihnen alles erzählt und dieser Mann war fasziniert von Jesus und er wollte immer mehr wissen, er wollte sich oft und oft mit ihm treffen. Und irgendwann kam es dann an diese Stelle, wo der Pastor ihm dann erzählt hat, dass Jesus angekündigt hat, dass er sterben wird. Wie Judas ihn verraten hat, wie der Kuss ihn enttarnt hat, wie sie im Garten Gethsemane gebetet haben, wie Jesus Angst hatte und dann, wie die Hohepriester ihn verhaftet haben, wie er vor Pilatus kam, wie er ausgepeitscht wurde, wie ihm ins Gesicht gespuckt wurde. Und der Mann fängt an zu weinen, als er das hört. Er hört es zum ersten Mal. Er denkt, was passiert hier? Und dann erzählt der Pastor weiter, wie Jesus die Dornenkrone aufs Haupt gedrückt wurde, wie Jesus dann schließlich zwischen den beiden Verbrechern gekreuzigt wurde und starb. Und der Mann war am Heulen, am Boden zerstört. Er konnte es nicht verstehen. Wie kann Gott das zulassen? Wieso haben die Menschen das gemacht? Wieso? Er war so fasziniert von diesem Jesus. Und der Pastor hat ihm all diese Fragen nicht beantwortet. Hat gesagt, in 2 Tagen komme ich wieder und dann sprechen wir weiter. Und dann ist er 2 Tage später wiedergekommen und hat ihm Folgendes vorgelesen, was aus diesem Überraschungsei hier ist. Die Spannung steigt. Am ersten Tag der neuen Woche, frühmorgens, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, mit dem man das Grab verschlossen hatte, nicht mehr vor dem Eingang war. Da lief sie zu Simon Petrus und zu dem Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, und berichtete ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Sofort machten sich Petrus und der andere Jünger auf den Weg und gingen zum Grab hinaus. Die beiden liefen zusammen los, aber der andere Jünger war schneller als Petrus und erreichte das Grab als erster. Er beugte sich hinein, um zu schauen, und er sah nur die Leinenbinden da liegen. Aber er ging nicht hinein. Simon Petrus jedoch, der inzwischen auch angekommen war, ging in die Grabkammer hinein. Er sah die Leinenbinden da liegen und sah auch das Tuch, mit dem man den Kopf des Toten gewickelt hatte, da liegen. Es lag zusammengerollt an einer anderen Stelle, nicht bei den Binden. Jetzt ging auch der Jünger, der zuerst angekommen war, ins Grab hinein und sah alles. Und er glaubte. Nach der Schrift stand es ja fest, dass Jesus von den Toten auferstehen würde. Aber das verstanden sie damals noch nicht. Die beiden Jünger gingen nun wieder nach Hause. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen. Sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, 2 Engel in weißen Gewändern sitzen. Den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. Warum weinst du, liebe Frau? Fragten die Engel. Maria antwortete: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du, liebe Frau? Fragte er sie. Wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Maria, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief: Rabuni! Das bedeutet Meister. Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest. Ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre. Zu meinem Vater und zu eurem Vater. Zu meinem Gott und zu eurem Gott. Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. Ich habe den Herrn gesehen, verkündete sie und erzählte ihnen, was er zu ihr gesagt hatte. Es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten: Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Ich sag mal, die Überraschung ist ihm gelungen. Bisschen fies von dem Pastor, dass er ihn hat 2 Tage warten lassen in der Trauer. Aber im Grunde, ja, Jesus hat es ja genauso gemacht, hat seine Jünger ebenfalls 2 Tage lang warten lassen. Aber gut, Jesus hat den Jüngern von seinem Tod erzählt. Er hat ihnen erzählt, dass er auferstehen wird, aber das haben sie damals noch nicht verstanden. Und dann war da dieser endgültige Tod am Kreuz. Oder doch nicht so endgültig? Der Mann, der die Geschichte zum ersten Mal in seinem Leben gehört hat, der war absolut, könnt ihr euch vorstellen, begeistert und froh und hat gestrahlt vor Freude. Wenn das stimmt, dann ändert das alles. Wenn das stimmt, ändert es alles. Wenn es stimmt, dass Jesus vom Tod auferstanden ist, dann stellt dieser eine Fakt, dieser eine Tag vor rund 2000 Jahren das Weltbild der Jünger, ja das Weltbild der gesamten Menschheit auf den Kopf. Es gibt einen Gott und Jesus Christus ist Gottes Sohn und es gibt Hoffnung für ein Leben nach dem Tod. All das, was Jesus gesagt hat, was er getan hat, ist wahr. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn das stimmt, wenn es nicht stimmt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, wenn es keine Auferstehung der Toten nach dem Tod gibt, dann verschwendest du gerade deine Zeit. Völlig umsonst in diesen Gottesdienst gekommen. Nicht nur umsonst, sondern du verpasst ja sogar das, was der Prediger Salomo im Predigerbrief in der Bibel sagt: Fresst und sauft, morgen sind wir tot. Du verpasst das Leben, weil du gerade hier sitzt und dir das anhörst und diesen Gott anbetest. Die Gemeinde in Korinth, da gab es einige, damals eine der ersten Gemeinden, die nicht an diese Auferstehung der Toten geglaubt haben. Und jenen antwortet der Apostel Paulus in einem Brief: Wenn wir allein für dieses Leben auf unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben, sind wir erbärmlicher dran als alle anderen Menschen. Dann beschäftigt ihr euch mit den richtig falschen Dingen gerade. Also, die entscheidende Frage ist: Stimmt das? Beweisen kann man es nicht. Liegt allerdings in der Natur der Sache, dass man ein historisches Ereignis nicht beweisen kann. Man kann es nicht wiederholen, also kann man es nicht beweisen. Polizeibeamte, Richter und auch Historiker setzen deswegen auf Indizien, um zu einem Urteil zu kommen. Und wir können eigentlich nichts anderes tun, als genau das, uns die Indizien anzuschauen und zu einem Urteil zu kommen bei der Frage: Stimmt es, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Und ich habe euch 5 Indizien mitgebracht, die ich mit euch anschauen möchte. Indiz Nummer 1: Jesus war wirklich tot. Man könnte ja auf die Idee kommen, dass Jesus vielleicht nur scheintot war. Gibt es ja ganz, ganz selten, also dass er noch am Leben war und dann ins Grab gelegt wurde. Aber tatsächlich ist es so, kann man natürlich annehmen, aber die Römer waren tatsächlich sehr gewissenhafte Henker. Also dort am Kreuz, die Geschichte wird erzählt, dass sie den Verbrechern, die neben Jesus gekreuzigt waren, die Beine gebrochen haben. Und zwar deswegen, weil die Juden nicht wollten, dass sie am Sabbat noch am Kreuz hingen. Das heißt, Freitagabend fängt der Sabbat an mit Einbruch der Dämmerung. Da mussten die tot sein und abgehängt sein. Also haben die Römer die Beine gebrochen. Wenn die Beine gebrochen werden und hängen so, können sich nicht mehr hochdrücken, dann erstickst du. Sehr sicherer Tod. Als sie aber zu Jesus kamen, habe ich euch mitgebracht, und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit einer Lanze in die Seite und sogleich kam Wasser und Blut heraus. Selbst wenn Jesus trotz dieses Lanzenstichs, der Richtung Herz zielt, überlebt hätte. Und dieses Zeichen, dass da Wasser und Blut zusammen rauskam, war damals in der römischen Kultur ein sicheres Zeichen für den Tod. Selbst wenn er das alles überlebt hätte, dann wäre er nach der Kreuzigung so verletzt gewesen, dass er es niemals geschafft hätte, in diesem Grab zu liegen und dann vom Scheintod aufzuerstehen, von innen diesen Grabstein wegzuwälzen, was schon kaum möglich ist, und dann auch noch einen mehrtägigen Fußmarsch nach Galiläa zu bewältigen, indem er von den Jüngern gesehen wurde. Es ist doch höchstwahrscheinlich so, dass er tatsächlich tot war. Kann man von ausgehen. Das zweite Indiz, das Grab war leer. Haben wir gerade gehört aus der Johannesstelle. Am dritten Tag sind seine Freunde zum Grab gekommen und es war leer. Und Menschen haben sich alle möglichen Dinge ausgedacht, wieso dieses Grab denn leer sein könnte. Aber keine dieser Erklärungsmöglichkeiten hält tatsächlich einer sorgfältigen Untersuchung stand. Man hat angenommen, dass vielleicht die Behörden den Leichnam Jesu gestohlen hätten. Kann man sich ja vorstellen, eine Kultstätte zu vermeiden. Aber sobald die Jünger behauptet hätten, ey, Jesus lebt, hätten die Behörden den Leichnam präsentiert und gesagt, haha, nee, ihr seid Betrüger, hier ist er ist tot. Andere Möglichkeit, die Räuber, also irgendwelche Räuber, haben den Leichnam gestohlen. Allerdings, das Einzige, was an so einer Leiche tatsächlich wertvoll wäre, wären die Tücher, mit denen er eingewickelt war, waren damals wirklich wertvoll. Auch die Kopfbinde lag aber alles noch da am Platz. Nur Jesus war weg. Die Leinentücher lagen da. Ist also auch sehr unwahrscheinlich, dass es Räuber waren. Außerdem hatten die Priester ja befürchtet, dass die Leiche gestohlen wird. Und haben deswegen Pilatus gebeten, eine Wache abzustellen. Hat Pilatus auch bewilligt. Der Stein wurde versiegelt und eine Wache wurde abgestellt. Und warum es die Jünger selbst nicht gewesen waren, da kommen wir auch gleich noch zu. Indiz Nummer 3. Die Jünger haben Jesus gesehen. Jesus wurde nach seiner Auferstehung mindestens 11-mal von Jüngern gesehen. Einmal sogar von einer Gruppe von 500 Menschen. Kann man natürlich auf die Idee kommen, dass die Jünger das halluziniert haben. Aber wenn man sich angeschaut hat, wie die Jünger drauf waren, wie verängstigt sie waren, wie sie beisammen saßen, an Angst vor den Juden die Türen verschlossen hielten und völlig entmutigt waren, ist doch schon sehr unwahrscheinlich, dass alle und auch 500 gleichzeitig eine Halluzination und auch noch die gleiche Halluzination erlebt haben. Schwer vorstellbar. Indiz Nummer 4, die Verwandlung, die wir in den Jüngern sehen. Und das ist für mich das absolut krasseste und beste Indiz, wo ich, wenn ich tatsächlich, kleiner Tipp von mir an euch, wenn ich, und das kommt bei mir auch manchmal vor, dass ich so alles anzweifle. Ja, in manchen Stunden, die man so hat, denkt man so, ist das vielleicht alles wirklich nur Quatsch, dem ich da glaube? Bin ich da irgendeinem Betrug, irgendeiner Lüge, irgendeinem menschlichen Wunsch aufgesessen? Und dann überzeugt mich jedes Mal auch wieder dieses Indiz, die Verwandlung, die man bei den Jüngern sehen kann. Die saßen zusammen aus Angst, völlig deprimiert am Boden. Ihr Jesus ist tot, der, den sie für den Messias gehalten haben, gekreuzigt. Und sie haben es nicht verstanden, sie haben nicht kapiert, dass der wieder auferstehen soll. Und sie sitzen da völlig verängstigt, entmutigt, verzweifelt, hoffnungslos und hatten sich aus Angst vor den Juden eingeschlossen. Und dann plötzlich verändert sich alles bei ihnen. Anstatt entmutigt und verängstigt zu sein, schöpfen sie neue Hoffnung, sind froh, sind von der Freude überfüllt, haben neuen Mut und sie waren sich dieser Botschaft so sicher, dass sie überall ins ganze Land gegangen sind und verkündet haben, Jesus lebt. Und das Krasse ist, jetzt kommt's, viele dieser Jünger, die das gemacht haben, wurden nur kurze Zeit später genau dafür gefoltert, ins Gefängnis geworfen und hingerichtet. Stephanus hingerichtet, Jakobus hingerichtet, Petrus im Gefängnis, Johannes im Gefängnis, Paulus mehrmals im Gefängnis. Wenn das alles nur eine Einbildung gewesen wäre oder wenn es ein Betrug gewesen wäre, wenn es eine Lüge, wenn sie sich das ausgedacht hätten, so eine kollektive, komm, wir überlegen uns, wir betrügen jetzt die ganze Welt, dann spätestens in diesem Moment, wo du gefoltert wirst, wo du hingerichtet wirst, sagst du doch, okay Leute, sorry, war nur ein Spaß. Aber das haben sie nicht gemacht. Sie haben es geglaubt. Sie waren überzeugt und haben sich für diese Überzeugung hinrichten lassen. Das ist für mich so ein starkes Indiz, dass das stimmen muss. Und diese außergewöhnliche Bewegung ist ja nicht bei diesen 12 Jüngern stehen geblieben, sondern diese Bewegung hat sich ausgebreitet über die ganze Welt. So krass. Und das ist das 5. Indiz. Jesus berührt auch heute noch das Leben vieler. Inzwischen gibt es 2,4 Milliarden Christen auf dieser Welt, in allen ethnischen Gruppen, in allen ökonomischen und sozialen Schichten. Und die Jünger sprachen von einer Begegnung mit dem auferstandenen Jesus. Und genau das passiert heute 100-millionenfach, dass Christen davon berichten, dass sie auch heute noch diesem Jesus begegnen. Und auch in dieser Gemeinde hier gibt es viele, viele Beispiele und Zeugnisse und Geschichten, wo ihr erzählt, mir ist Jesus begegnet. Nicht auf so eine sichtbare Weise wie vielleicht den Jüngern damals, aber auf eine andere Art und Weise. Es gibt nicht wenige atheistische Wissenschaftler und auch Journalisten darunter, die sich mit diesen Indizien von Jesu Auferstehung näher beschäftigt haben. Da gibt es Bücher darüber. Und es gibt nicht wenige, die daraufhin, obwohl sie atheistisch waren und eher belegen wollten, dass Jesus, dass es alles Quatsch ist mit der Auferstehung, zum Glauben gekommen sind, weil sie sich genau mit diesen Indizien beschäftigt haben. Beweisen, dass es Gott gibt, kann man nicht. Genauso wenig kann man beweisen, dass es ihn nicht gibt. Aber es gibt gute und vernünftige Gründe, an Gott zu glauben. Und es gibt gute und vernünftige Gründe, an die Auferstehung Jesu zu glauben. Und Jesus lädt uns ein, zu glauben. Er lädt dich ein, heute Morgen, ihm zu glauben, ihm zu vertrauen. Vom Jünger Thomas wird berichtet, dass er nicht dabei war, als Jesus kam zu seinen Jüngern und dann gesagt hat, Friede mit euch. Da war Thomas nicht dabei. Und die Jünger haben es ihm natürlich aufgeregt erzählt, ey, wir haben Jesus gesehen, er war wirklich da und er konnte es nicht glauben. Er hat zu ihnen gesagt, habe ich euch auch mitgebracht, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf die durchbohrte Stelle und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen, vorher glaube ich es nicht. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen, diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten wieder, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu, leg deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte, jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du, glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Das 5. Indiz war, dass auch heute noch hunderte Millionen von Christen eine Begegnung mit diesem lebendigen Gott haben. Und Jesus lässt die Zweifler nicht hängen. So wie ja Thomas in seinen Zweifeln begegnet ist und gesagt hat, hey, ich begegne dir, Thomas, komm her, sieh mich an. So begegnet er auch heute noch vielen, vielen, die an ihn zweifeln. Vielleicht nicht ganz so sichtbar und so spürbar und so anfassbar wie bei Thomas, aber eben auf andere Art und Weise. Deshalb, wenn du jetzt nach all diesem Gehörten auch nur in Erwägung ziehst, dass da vielleicht was dran sein könnte, dass es ja vielleicht tatsächlich stimmen könnte, dann lädt Jesus dich persönlich ein, dich auf die Suche nach einer solchen Begegnung mit ihm zu machen. Und diese Begegnung mit Jesus führt uns zum Überraschungsei Nummer 2. So, Überraschung, Überraschung, was ist da wohl drin? Auch dieses Ei ist nicht tot. Wie der Vogel aus dem Ei gekrochen, so hat Jesus das Grab zerbrochen. Ich lese euch den Bibelvers vor, der hier draufsteht, aus dem Epheserbrief. Richtig krasser Bibelvers. Ah, habe ich euch auch mitgebracht zum Mitlesen. Er, also Gott, öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, erstens, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Zweitens, und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Und jetzt kommt's. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte. Krass, oder? Jesus hat nicht nur am Ostersonntag seinen eigenen Tod besiegt und ist auferstanden, sondern er hat für alle Glaubenden dasselbe bewirkt. Paulus sagt hier im Epheserbrief, es ist dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die auch in uns, den Glaubenden, am Werk ist. Gott schenkt uns neues Leben. Auch wir dürfen die kalte Schale dieses toten, kalten Eis aufbrechen, unser Lebensei aufbrechen und aus unserem alten Leben herauskriechen. Und wir müssen uns nicht mit eigener Kraft gegen diese Schale stemmen von innen, sondern es ist Gottes Kraft, die das bewirkt. Genau die gleiche Kraft, die in Jesus gewirkt hat. Die Jünger damals saßen in Angst vor den Juden zusammen, eingeschlossen, einige in tiefer Trauer und Schmerz, einige waren hoffnungslos, andere verwirrt und verzweifelt. Ihr Jesus ist gestorben, ihr, den sie für den Messias, auf den sie alles gesetzt hatten, tot. Und sie hatten keine Ahnung, wie es jetzt weitergehen soll. Was kommt jetzt? Sie hatten keine Ahnung, was sie jetzt machen sollten. Einfach weiterarbeiten, wieder in das normale Leben irgendwie zurückkehren, sich einfach irgendwie so weiter durchbeißen. Dieses ganze Gefühls- und Gedankenchaos war in ihnen. Und es war natürlich diese Extremsituation geschuldet, aber vielleicht ist es ja so, dass du dieses Gedankenchaos und dieses Gefühlschaos sehr gut nachvollziehen kannst. Vielleicht kannst du es gut nachvollziehen, wie es den Jüngern damals ging, weil du selbst vielleicht gerade irgendwo was Ähnliches durchmachst. Weil du selbst vielleicht gerade unter Angst leidest, weil du selbst unter Trauer und Schmerz leidest oder gar verwirrt bist und die Orientierung verloren hast oder auch nicht weißt, woher soll jetzt noch Hoffnung kommen in meinem Leben. Dass du dich vielleicht irgendwie abgelehnt, minderwertig fühlst oder du einfach keine Ahnung hast, wie es jetzt weitergehen soll. Und weißt du, das Erste, was Jesus seinen Jüngern zuspricht, ist: Friede sei mit euch. Er spricht genau in dieses Gefühls- und Gedankenchaos hinein: Friede mit euch. Und bei Jesus ist es nicht einfach nur so eine Begrüßungsformel, sondern das sagt einer, der vor 3 Tagen selbst durch die Hölle gegangen ist. Das sagt einer, der den Tod, den letzten Feind des Menschen, überwunden hat. Wenn das stimmt, dass er den Tod überwunden hat, wenn da wirklich was dran ist, dann ändert das alles. Dann hat Jesus einen Frieden für uns, der wirklich die Kraft hat, Frieden und Hoffnung und Heilung in unser aufgewühltes und kaputtes und verwundetes Herz zu bringen. Frieden in die Angst vor dem Tod, Frieden in die Angst vor dem Leben, Frieden in die Frage nach dem Sinn des Lebens, Frieden in Orientierungslosigkeit, in Gleichgültigkeit, in Hoffnungslosigkeit, in Perspektivlosigkeit, in Verzweiflung und Ablehnung. Lass dir heute Morgen diesen Frieden zusprechen. Jesus sagt dir: Friede sei mit dir. Bitte Jesus darum, mit der gleichen gewaltigen Stärke, die ihn selbst vom Tod auferweckt hat, auch in dir zu wirken und Dinge neu zu machen, dein Leben neu zu machen. Und das gebe ich dir nicht als Hausaufgabe mit, sondern ich möchte dich einladen, das jetzt direkt zu tun. Ich spreche ein ganz kurzes Gebet, nur einen Satz, und du darfst dieses Gebet zu deinem eigenen Gebet machen. Und dann darfst du daran anschließen, in der kurzen Zeit der Stille, darfst du anschließen, was Jesus in deinem Leben neu machen soll. Wo du verwundet bist, wo du kaputt bist, wo du sagst: Jesus, komm in mein Leben und mach du was Neues. Wenn bei dir gerade alles schick ist und du sagst: Nö, brauche ich nicht, alles glänzt und so, wunderbar, dann nutz doch diese Zeit der Stille, um für jemand anderen zu beten, der das braucht. Also ich lade dich ein, jetzt dieses Gebet zu deinem Gebet zu machen und in der Stille weiter zu beten. Jesus, bitte komm mit deinem Frieden in mein Leben und mach du neu, was kaputt und verletzt ist. Jesus, danke, dass du mit der gleichen gewaltigen Stärke, die dich vom Tod auferweckt hat, auch in uns am Wirken bist. Amen.